Ja, heute ist Festtag, deswegen gebt mir noch 15 bis 20 Minuten. Da darf der Gottesdienst ja mal ein paar Minuten länger sein an so einem Festtag. Vielen Dank für alles, was wir jetzt schon erlebt haben und gehört haben und miteinander gesungen und gebetet haben. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken oder auch wenn über den Heiligen Geist gepredigt wird, dann geht es meistens um das Besondere, um die Gaben, die der Heilige Geist schenkt, zum Aufbau der Gemeinde oder um die Früchte, die der Heilige Geist wirkt, zur Veränderung des Lebens. Ich möchte heute mal nicht darüber sprechen, sondern eigentlich das ganz große Wirken des Heiligen Geistes betonen, wie es von Anfang an von der frühen Kirche zusammengefasst worden ist. Es gab damals ja verschiedene Entwicklungen, auch Fehlentwicklungen, Irrungen und so weiter. Und dann hat die frühe Kirche den Eindruck gehabt, wir müssen das mal klarstellen. Was wirkt Gott? Wer ist Jesus? Was wirkt der Heilige Geist? Und ich möchte damit anfangen. Wir kennen ja das Glaubensbekenntnis, vielleicht kennen es nicht alle auswendig, deswegen habe ich es mal aufgeschrieben. Und ich wünsche mir, dass wir das zusammen sprechen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ja, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Gott ist Geist, sagt Jesus einmal. Gott ist Geist. Gott ist auch Geist. Gott ist Vater, Sohn und Geist. Und Jesus sagte kurz bevor er gestorben ist zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Das heißt, der Heilige Geist ist der jetzt wirksame, gegenwärtige Gott. So könnten wir sagen, seit Pfingsten oder seit der Himmelfahrt Jesu ist er nicht mehr direkt da. Der Heilige Geist ist der gegenwärtige, wirkende Gott. Und wir kennen den Anfang, Apostelgeschichte 2, den Bericht über das Pfingstfest. Der Heilige Geist hat die Jünger bevollmächtigt, so zu sprechen, dass alle, die da waren, von Rom bis Persien, dass sie das verstanden haben. Sie haben plötzlich in anderen Sprachen gesprochen oder die Leute haben es verstanden in ihrer Sprache. Beides hat wahrscheinlich zusammengewirkt. Und dann heißt es, als die Leute das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Apostelgeschichte 2. Petrus antwortete ihnen, er sagte nicht, ja bittet mal, ob Gott vielleicht euch auch seinen Heiligen Geist schenkt, sondern er sagt, tut Buße. Ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann weiter, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag kamen ungefähr 3000 Menschen hinzu. Und sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet. So hat es angefangen damals, ein herrlicher Anfang. Unvorstellbar, durch eine Predigt und durch das Hören in vielen, vielen Sprachen 3000 Menschen. Es ging ihnen durchs Herz und sie sind umgekehrt. Sie wussten schon viel, es waren ja Juden, sie wussten vom Alten Testament her, da wird irgendwann ein Messias kommen, da wird irgendwann ein neuer Bund kommen. Sie waren nicht ganz unbedarft, aber sie haben es nicht verstanden, dass das Jesus ist. Und an diesem Tag haben sie es verstanden durch den Heiligen Geist. Warum gerade an diesem Tag? Jesus sagte mal, der Geist weht, wo er will. Unfassbar oder unbegrenzt. Er weht, wo er will. Aber interessant, genau in dieser Ordnung Gottes an einem speziellen jüdischen Festtag, am Festtag der ersten Ernte oder am ersten Erntedankfest. Sie hatten ja zwei Ernten und das war im Alten Testament festgelegt. Genau 50 Tage nach Passa ist dieser Festtag der ersten Ernte. Und genau an diesem Tag gießt Jesus seinen Heiligen Geist aus. Also er weht, wo er will, aber irgendwie doch in der Ordnung Gottes. Und was ist da geschehen? Was ist da geschehen? Wenn wir den Hintergrund sehen, den geistlichen Hintergrund. Ich bin darüber gestolpert, als ich das nochmal gelesen habe. Petrus erzählt das in seiner Predigt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Nun, da er durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er diesen ausgegossen. Das heißt, das ist irgendwie geheimnisvoll, an diesem Tag, heute, hat Gott den Heiligen Geist auf Jesus ausgegossen und Jesus hat ihn weiter ausgegossen auf diese Gemeinde. Also in der unsichtbaren Welt ist das genauso geschehen. Der Geist wurde auf Jesus in einer neuen Weise ausgegossen. So sagt das Petrus, wahrscheinlich erleuchtet durch den Geist Gottes, sonst wüsste er das ja nicht. Und das, was in der unsichtbaren Welt geschehen ist, Jesus wird überschüttet mit dem Heiligen Geist, er überschüttet seine Leute, seine Gemeinde mit dem Heiligen Geist. Wir kommen zum nächsten Bild. Wir haben gesagt, wir glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Tja, das ist eine seltsame Kathedrale, eine Baustelle, eine Baustelle. Ein herrlicher Anfang damals und gleichzeitig Baustelle. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wir haben es ja diese Woche getan, hier abends immer in kleiner Gruppe, da fällt auf, von Anfang an gab es immer wieder Auseinandersetzungen, Streitereien, heftige Streitereien. Sie haben gerungen um den richtigen Weg, um die richtigen Weichenstellungen. Sonst wären wir heute nicht so Christen, wie wir Christen sind. Sonst hätten wir vielleicht nicht mal das Neue Testament. Wir sind eine große Baustelle. Und sie haben vor allem gestritten, müssen die Menschen den Umweg machen über jüdisch werden, die Gesetze alle einhalten, sich beschneiden lassen und so weiter? Oder gibt es einen direkten Zugang aller Menschen von Rom und Persien und Ägypten und woher, Deutschland und Frankreich, direkt zu Gott? Und dann, sie haben ein Konzil einberufen in Jerusalem und lange heftig gestritten, heißt es damals. Große Baustelle. Und wie ging es dann aus? Ich erwähne das, weil es hier um den Heiligen Geist geht. Apostelgeschichte 15. Zum Schluss tritt dann der Jakobus, das war wohl der leibliche Bruder von Jesus und damals der Gemeindeleiter von Jerusalem, der sagt dann zum Schluss nach diesem heftigen Streit und der Auseinandersetzung, Apostelgeschichte 15, Vers 28, denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Das war das Ende der Streiterei. Wahrscheinlich, wie kann man sich das vorstellen, der Heilige Geist hat beschlossen. Wahrscheinlich ist er aufgetreten und hat gesagt, so denke ich, so hat Gott es mir gezeigt. Und sie waren dann doch plötzlich gemeinsam überzeugt und sagen, ja, das ist der richtige Weg. Nicht diese spezielle Meinung oder diese. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Und diesen Beschluss schicken sie dann in die verschiedenen Gemeinden und hoffen, dass dadurch die Streitereien aufhören. Aber nein, in Antiochien, heutiges Antakya, in diesem Südzipfel der Türkei, der so nach Syrien runterkommt. Paulus war dort und Petrus. Und Petrus hat sich wieder beeinflussen lassen von der jüdischen Partei. Und dann stehen sie vor der Gemeinde und streiten miteinander ganz heftig aneinander geraten. Große Baustelle. Und Paulus weist den Petrus zurecht, kritisiert ihn ziemlich heftig. Und der Heilige Geist wirkt so, dass Petrus das annehmen kann. Er hat diese Kritik angenommen. Er hat sich zurechtweisen lassen. In den Petrusbriefen, er schreibt nicht direkt davon, aber indirekt kommt das schon raus. Es geht um die Liebe zur Wahrheit. Es geht darum, nicht Menschen zu gefallen, Menschen zu lieben, das und das zu tun, sondern nach der Gerechtigkeit und nach der Wahrheit zu suchen. Das heißt, also trotz des Apostelkonzils und des Beschlusses vom Heiligen Geist, weiter Streiterei, aber Versöhnung, sich zurechtweisen lassen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wie hat es damals dort angefangen, dass das weiterging dann, dass es sogar bis nach Deutschland gekommen ist im Endeffekt? Auch eine interessante Formulierung, auch dort in Antiochien, wo sie Gottesdienst gefeiert haben, heißt es denn einmal, Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie einmal Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, beauftragt mir Barnabas und Saulus mit dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ja, wie das denn? Sprach der Heilige Geist im Gottesdienst. Ich stelle es mir so vor, dass jemand diese Überzeugung hatte oder diesen Eindruck hatte und es gesagt hat und die anderen haben dann nicht gesagt, naja, das ist eine Idee, sondern sie waren überzeugt, ja, das ist jetzt der richtige Weg. Das ist jetzt Gebot der Stunde. Wir schicken Paulus und Barnabas in die weite Welt, das Evangelium zu verbreiten. Also auch hier wieder diese Formulierung, es sprach der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat diese heilige christliche Kirche gebaut. Und was ist das Ziel? Was ist das Endziel? Ich sage euch heute einige Bibelstellen, aber ich denke, oder das ist mein Wunsch, mal diesen ganzen Zusammenhang darzustellen, dass der Heilige Geist eigentlich von Anfang bis Ende alles steuert oder in der Hand hat und belebt. Offenbarung 7, Vers 9. Da tut Johannes einen Blick in den Himmel und er sagt, siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, mit weißen Gewändern bekleidet und mit Palmzweigen in den Händen. Und rief mit lauter Stimme, die Rettung kommt von dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Aus allen Nationen, Völkern, Stämmen, Sprachen, vierfach. Ost, West, Nord, Süd, könnte man sagen. Warum sagt er nicht einfach aus allen Völkern? Er benutzt vier Begriffe und will damit die weltumspannende Gemeinde Jesu darstellen. Und wie lange dauert das noch mit dieser Baustelle? Wie lange sind wir Baustelle? Warum nicht endlich mal fertig? Da habe ich ein Wort gefunden, da steht zwar nicht direkt, dass es der Heilige Geist ist, aber das ist das Ziel dieser Baustelle. Paulus schreibt es in Römer 11, da denkt er drei Kapitel lang nach über die Rolle von Israel und der Gemeinde, wie hängt das denn miteinander zusammen? Und er sagt, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Die Verstockung, die einen Teil Israels getroffen hat, dauert so lange, bis die volle Zahl der Heiden oder aus den Völkern zum Heil gelangt ist. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt, wir tun einen Blick in die Zukunft. Wir wissen nicht, wann diese Zahl voll ist, von Indonesien und Brasilien und Deutschland und was weiß ich, wo überall her. Gott hat sein Volk überall, aber er will von allen Völkern Menschen rufen, bis diese Zahl voll ist. Und dann wird Christus wiederkommen und dann werden die Juden oder wird das Volk Israel plötzlich erkennen, aha, das ist der Messias und sie werden dazugehören. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, sind alle mit einem Geist getränkt. So lange sind wir Baustelle, bis das zu Ende kommt. Aber in dieser Baustelle, jetzt das nächste Bild bitte, wir haben ja gesagt, ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Es gibt in dieser Baustelle schon nicht nur Streiterei, sondern Gemeinschaft der Heiligen. Das ist der persönliche, subjektive Aspekt in diesem großen Ganzen. Und was ist das Wesen, das Kerngeschäft dieser Gemeinschaft? Jesus hat es vorgemacht. Nochmal eine Bibelstelle. Jesus hat ja seine Jünger nicht nur gelehrt, man könnte sagen, er hat Erlebnispädagogik mit ihnen betrieben. Er hat sie das spüren und erleben lassen, was das heißt, diese Gemeinschaft zu erleben. Johannes 13, Vers 12 bis 15. Für mich ist es eine der schönsten Geschichten im Neuen Testament. Nach diesem gemeinsamen Abendessen, als Jesus ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder hin und sagte zu ihnen: Wisst ihr, was ich an euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und habt Recht damit, denn das bin ich auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, was ich an euch getan habe. Das ist das Wesen dieser Gemeinschaft. Einander dienen, einander helfen. Jesus hat uns grundsätzlich erlöst und gewaschen. Er hat uns den Kopf gewaschen. Er hat uns erneuert, erlöst. Aber er sagt, wir sollen einander die Füße waschen. Nicht den Kopf. Die Füße waschen, das heißt im Alltagsgeschehen, da wo wir staubig werden, helfen, diesen Alltagsstaub abzuwaschen, miteinander zu wachsen in dieser Gemeinschaft. Und wir lesen in der Bibel ja viele, viele Beispiele, wie diese Gemeinschaft, die lebendige Gemeinschaft der Heiligen aussieht. Und immer geht es darum, dass es nicht aus unserer Kraft, sondern vom Heiligen Geist gewirkt. Römer 12, Vers 9 bis 11 oder bis 12. Die Liebe, so wie Jesus gesagt hat, dient einander in Liebe. Die Liebe sei ohne Falsch. Eure brüderliche Liebe sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und jetzt in der Mitte dieser Ermahnungen, lasst euch vom Geist entzünden. Dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Also kein religiöser Krampf oder du musst das machen, so moralische Appelle. Wenn du das tust, dann bist du Gott näher oder weil du Christ bist, musst du das doch so machen. Lasst euch vom Geist entzünden, sagt Paulus. Das ist das Zentrum dieser Gemeinschaft, das Feuer, was vom Geist ausgeht. Lasst euch vom Geist entzünden, der diese Liebe bewirken kann. Die Liebe, vor allem zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, schreibt er an anderer Stelle. Und dann geht es weiter. Kolosser 3, Vers 13, wer mitschreiben möchte. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen eine Klage hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Nächstes Bild bitte. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Vergebung der Sünden. Vergebung ist wie zerrissene Kette. Oder abgeben, vergeben. Ich hätte, wenn mir Unrecht geschieht, hätte ich eigentlich das Recht, mich zu rächen oder das irgendwie einzufordern. Ich vergebe dieses Recht an Gott. Das ist Vergebung. Ich gebe es ab. Ich lasse mich nicht ketten und binden. Ich bin frei für mich. Und dann geschieht Gemeinschaft, neue Gemeinschaft. Vergebt einander. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und interessant, wenn man sich so vorbereitet, kommt man ja auf viele verschiedene Gesichtspunkte. Das hat eigentlich nicht an Pfingsten angefangen, sondern vorher. Interessanterweise, als Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern zum ersten Mal erscheint, was macht er da? Was sagt er ihnen da, Johannes 20? Er erscheint plötzlich und sagt Johannes 20, Vers 24 oder irgendwo da. Ja. Da sagte Jesus, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sagte zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. An Pfingsten ist es großartig global geschehen sozusagen. Aber das war das Erste, die erste Aufgabe von Jesus oder der erste Wunsch. Nehmt hin den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Als ob das das primäre Wirken des Heiligen Geistes wäre. Diese Sündenvergebung, praktisch die Frucht aus dem Kreuz, weiterzugeben. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr sie anrechnet, dem sind sie angerechnet. Nehmt den Geist und tut dieses Werk, was ich Jesus schon getan habe, was ich vorbereitet habe, das gebt jetzt weiter. Aber wer braucht denn Sündenvergebung? Die Menschen sagen, naja, es gibt so blöde Sprüche, das Leben ist kurz und beschissen, wir werden alle dreckig, so etwa. Wir sind alle arme kleine Sünderlein. Naja, ist halt so. Ich erkenne mich nur als einer, der von Gott getrennt ist, als Sünder oder auch der von anderen Menschen getrennt ist durch den Heiligen Geist. Paulus beschreibt das ganz ausführlich in 1. Korinther 2, wo er sagt, von Natur aus können wir das gar nicht erkennen. Der natürliche Mensch versteht davon nichts. Aber wenn der Geist Gottes kommt, dann verstehen wir uns selbst, dann sehen wir uns in seinem Licht und sehen auch Gott. Dann erkennen wir Gott. Und Jesus sagt das ja selber auch schon vorher, da haben es die Jünger wahrscheinlich noch nicht so richtig verstanden. In Johannes 16 sagt er einmal, wenn er kommt, wenn der Geist kommt, wird er der Welt oder den Menschen die Augen auftun, was es mit der Sünde und der Gerechtigkeit und dem Gericht auf sich hat. Mit der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Ja, wer denkt denn schon dran? Ein Mensch, der sagt, na, ich glaube nicht an Gott. Denkt er, dass das eine Sünde ist? Niemals. Er denkt, ja, was soll das? Das können wir nur durch den Heiligen Geist. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Sünde zu erkennen und dann Vergebung zu wünschen, Vergebung zu suchen. Wenn es geht, durch einen anderen Menschen sich das zusprechen lassen. Zum Beispiel in der Beichte. Jesus sagt, nehmt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, betet Jesus uns vor. Das ist Wirken des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes. Weiter, nächstes Bild. Auferstehung der Toten. Naja, da denken wir nicht unbedingt an den Heiligen Geist. Da denken wir, ja, Gott hat Jesus auferweckt. Jesus ist ja nicht einfach wieder aufgestanden. Er war ja nicht so halbtot oder scheintot und ist dann einfach aufgestanden. Er war ganz tot, körperlich ganz tot. Gott hat ihn auferweckt. Aber wie? Römer 1, Vers 3 und 4. Das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn, der seiner irdischen Herkunft nach aus dem Geschlecht Davids stammt, der durch die Kraft des Heiligen Geistes eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht aufgrund der Auferstehung von den Toten. Da steckt drin, dass Gott durch den Heiligen Geist Jesus auferweckt hat. Das leere Grab. Nein, nicht ganz. Das Grab ist nicht leer. Ihr seht da dieses Tuch. Und das Tuch ist eigentlich der Beweis für die Auferstehung. Im Johannesevangelium heißt es, Petrus und Johannes rennen zum Grab und gucken hinein, sehen die Tücher und glauben. Er ist nicht geklaut worden, nicht weggetragen worden, sonst wären die Tücher nicht da. Auferweckt durch die Kraft des Geistes Gottes. Und dann später heißt es im 1. Korinther 15, ist ja das große Kapitel über die Auferstehung, zuerst Christus, danach wir, die wir Christus angehören, natürlich mit der gleichen Kraft des Heiligen Geistes, danach das Ende, oder man könnte auch übersetzen, danach der Rest aller Menschen im Endgericht Gottes, auferweckt durch die Kraft des Geistes. Vom Tod zum Leben durch die Kraft des Geistes. Aber nicht nur körperlich, auch geistlich ist das so. Neulich hat es jemand vorgelesen, ich glaube Anja war das in einer Predigt. mit dieser gleichen Kraft, mit der Gott Jesus auferweckt hat, hat er in uns das neue Leben geschaffen. Epheser 1, Vers 18 und 19. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, welcher Reichtum an Herrlichkeit den Heiligen zuteil wird und wie überschwänglich groß seine Kraft sich an uns erweist, die wir glauben. Mit dieser gleichen Macht seiner Stärke hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Also wenn einer Christ wird, ist es ja nicht so, dass er sagt, naja, ich will es mal probieren. Oder ich habe mir das jetzt mal so ausgedacht. Andere folgen Jesus auch nach, ich will es auch mal probieren. Das ist wie eine Auferweckung aus dem Tod. Das ist wie eine Neuschöpfung, ein Werk des Heiligen Geistes. Auferstehung aus den Toten. Und ich habe ja vorher gefragt, wann hört das auf mit der Baustelle? Bitte nächstes Bild. Ich glaube an den Heiligen Geist, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Da sehen wir kein Baugerüst mehr. Und auch das können wir nur glauben und in Anspruch nehmen durch den Heiligen Geist. Auch im Epheserbrief 1, Vers 13 heißt es, auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, seid in ihm mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr zum Glauben kamt. Also der Heilige Geist ist wie ein Pfand, wie ein Gutschein. Gott gibt uns den Heiligen Geist und sagt, das ist der Gutschein dafür, dass ihr in Ewigkeit bei mir sein werdet. Ende der Baustelle, ewiges Leben, das ist die Frucht, die Endfrucht des Heiligen Geistes. Er schafft uns neu. Er schafft neue Menschen, die durch den Tod hindurch bei ihm sein werden. Und so wirkt der Heilige Geist von der Schöpfung her. Da heißt es, er brütete über dem Wasser. Von der Geburt Jesu. Also wir sagen ja, empfangen durch den Heiligen Geist. Durch die Auferstehung Jesu, durch den Heiligen Geist. Die Gründung der Gemeinde, durch den Heiligen Geist. Die weltweite Mission, der Heilige Geist sprach, schickt sie aus. Und die endgültige Erlösung und Vollendung, das ist das Werk des Heiligen Geistes. In seiner Ganzheit, in seiner umfassenden Ganzheit. Und deswegen möchte ich nochmal mit uns zusammen dieses Bekenntnis sprechen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.